Schönen guten Morgen. Wenn ich nicht erwischt habe, sorry. Aber ihr hört es ja, es ist heute besser. Man hält sich etwas von mir fern. Ich möchte aber eine Sache auf jeden Fall loswerden. Danke, dass ihr heute den Dienst übernommen habt. Ich bin sehr dankbar für so Leute wie den Martin und die Dani und die Annette und Felix. Warum? Weil sie uns Freiheit schenken. Meine Frau kann heute einfach krank sein und der Laden läuft trotzdem. Und wir können in den Urlaub fahren und der Laden läuft trotzdem. Und das ist wirklich ein Segen. Und ihr sollt es wissen. Den Titel habe ich schon weitergegeben, ne, Thorsten? Na dann. Mein Sohn Ben arbeitet in einem Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Bozen hat. Und vor kurzem musste er wieder mal eine ganze Woche runter und auf der Heimfahrt hat er uns dann angerufen. Der hat so einen noblen Tesla gekriegt als Firmenwagen. Aber ich dachte, Mann, an sowas konnte ich in seinem Alter noch gar nicht denken. Geschweige denn, es ist ja so erleben, ne? Also dann brauchst du denn mit dem Tesla daheim. Und dann hat er ja Zeit. Dann kann er mal seine Eltern anrufen. Und dann hat er uns halt erzählt, was er so Spannendes erlebt hat die Woche. Und am Ende hat er gesagt, Papa, kennst du das und das Lied? Da habe ich ihm gesagt, naja, das ist von der und der Band und die habe ich auch schon live gesehen. Echt, das ist ja so super, das habe ich entdeckt. Das ist ja so klasse, das ist ja der Hammer, das ist ja der Wahnsinn und überhaupt und sowieso. Und der Kerl ist immer fertig geworden, ne? War total begeistert. Und ich habe mir gedacht, was für ein cooles Gefühl, einer meiner Söhne hört die Musik meiner Jugend. Und wir haben uns irgendwie gefühlt, wie zwar Christen im Verfolgungsgebiet, die entdeckt haben, dass sie den gleichen Herrn haben. Unglaublich. Und jetzt war ja vor kurzem der Geburtstag von Jonathan, da hat er das Ding nochmal aufgetischt, weil er alles total verrückt fand, dass er auf ein Lied stößt und dann ruft er seinen Vater und sagt, kennst du das? Und der sagt, ja klar. Dass einfach ein Vater und ein Sohn so nah beieinander sein können. Und ich sage euch eins, das ist das danielischste Kind, das wir haben. Und ganz viel Oberklaus ist drin. So. Und dann ist es ja bei Christensen manchmal so, ne? Man kann in eine fremde Stadt kommen und Gleichgesinnte finden. Stimmt's? Kommst einfach von weit her? Kommst nach Kulmbach, denkst du, muss ja Christen geben. Schauen wir mal. Und auf einmal gehört man dort zur Familie. Und es ist doch genial. Es ist doch genial. Aber es kann einem auch anders gehen mit seinem neuesten Lieblingslied. Nur weil du total beeindruckt bist von einem Lied, muss es am anderen nicht genauso gehen. Nur weil dein Herz berührt wird, muss das Herz des anderen nicht berührt werden. Deine Gänsehaut ist keine Garantie dafür, dass es dem anderen genauso geht. Ich höre zum Beispiel Klassik, also unter anderem. Das hat sich erst später entwickelt, aus der harten Musik zur ganz alten. Und soll ich euch sagen, ich kenne kaum jemanden, mit dem ich mich über Klassik austauschen kann. Kaum jemanden. So, jetzt kommt noch was, bald ist Weihnachten. Letztes Jahr habe ich mir ein Buch zu Weihnachten gekauft, es einpacken lassen. Und es wirklich erst unter der Traditionstanne eröffnet. Und dann habe ich noch mit meiner Family Weihnachten gefeiert. Und am ersten Weihnachtsfeiertag habe ich begonnen, es zu lesen. Nach einer Woche war ich fast fertig. Und kurz danach, schwer beeindruckt, am Ende von 825 Seiten von Nino Haratischvilis, Das mangelnde Licht. Völlig geflasht von der schriftstellerischen Leistung, die ich in dem Buch gefunden habe. 825 Seiten, gefressen fast in einer Woche. Die habe ich immer gesagt, na, wo ist er? Er liest. Das zeigt ja, ne, zwischen Weihnachten und Neujahr haben Betreuer ab und zu mal Zeit für sich. Und ich habe keinen, überhaupt gar keinen, also mit, über Klassik kann man ab und zu mal jemanden finden, mit dem man dann reden kann. Über dieses Buch habe ich noch mit niemandem reden können, obwohl ich total beeindruckt bin. Warum? Da kommt dann, was? 825 Seiten? Klammer auf, das tue ich mir doch nicht an, Klammer zu. Oder Georgien in der post-sowjetischen Zeit, sowas lese ich nicht. Egal, es ist halt einfach so, man kann manchmal über Dinge reden. Über Politiker, glaube ich, kann man relativ gut reden, da weiß jeder irgendwas. Manchmal ist es was Gescheites, manchmal nicht. Über die aktuelle Trendmusik kann man mit Sicherheit auch reden, weil die ist ständig im Radio. Und dann gibt es Themen, über die kann man irgendwie schwieriger reden. Manche, weil sie vielleicht nicht für jeden relevant sind. Und dann haben wir ein Thema, das ist für jeden relevant. Leute, wir glauben an den allmächtigen Gott. Und wenn Gott dein Herz berührt, ist es völlig nachvollziehbar, dass du das teilen willst. Wenn du erlebst, wie sich das anfühlt, wenn man seine Schuld vergeben bekommt, dann musst du es aber leider nicht jeden im gleichen Maße abholen. Ohne den Heiligen Geist fühlen sich andere manchmal ganz und gar unschuldig. Und trotzdem ist das Angebot, das Jesus macht, für jeden möglich und für jeden nötig. Keiner ist ohne Schuld, auch nicht einer, steht in der Bibel. Für unsere Schuld gibt es nur ein perfektes Opfer. Alles Notwendige ist schon getan. Es fehlt nur noch die Einwilligung des Geschöpfs. Ein Match wird es aber erst, wenn der Heilige Geist an jenem Menschen wirken kann, nicht wir mit unseren überzeugenden Reden. Jetzt haben wir im Neuen Testament ja den Missionsauftrag stehen. Da fordert Jesus uns auf, unseren Glauben zu teilen. Manche nennen das Missionsbefehl und Befehl in Zeiten militärischer Aufrüstung und Diskussionen über Wehrpflicht. Klingt das alles sehr gezwungen, nach stillgestanden. Aye, aye, Sir. Dem ganzen Zeug, was wir in amerikanischen Filmen zu Drill und Kadavergehorsam lernen kann. Aber Jesus sagt Folgendes. Matthäus 28, Vers 19 und 20. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende der Welt gekommen ist. Wenn wir als Jesus Live Gemeinde diesen Missionsauftrag ignorieren, dann wird unsere Gemeinde sterben. Zumindest laut am Wissenschaftler Drew Goodmanson. Der hat viele sterbende Gemeinden analysiert und der sagt, es gibt einen Dominoeffekt des Kirchensterbens. Der erste Dominostein ist der Fokus nach innen statt nach außen. Kein Reach and Teach mehr, sondern nur noch Teach. Zweiter Dominostein. Leitungspersonen verlassen die Kirche. Dritter Dominostein. Gemeindemitglieder verlassen die Kirche. Vierter Dominostein. Budgets werden kleiner. Fünfter Dominostein, Qualität sinkt. Sechster Dominostein und damit die absolut logische Folge, das Durchschnittsalter steigt. Der erste Schritt zu einer toten Gemeinde ist, wenn die Gemeinde sich nur noch um sich selbst dreht, wenn sie den Glauben nicht mehr teilt, sondern ihn für sich behält. Aber ich muss euch jetzt mal was gestehen. So leicht finde ich es nicht, über meinen Glauben zu reden, diesen Glauben zu teilen. Beruflich ist es mir sogar untersagt worden. Man wolle keinen missionarischen Eifer in meiner Arbeit erleben, hat man mir gesagt. Jetzt brät sich ja nicht jedem meiner Betreuten zu, wenn ich mit ihm arbeite. Und doch gibt es einfach Situationen, Leute, da wäre es unterlassene Hilfeleistung aus meiner Sicht, wenn ich nicht über Jesus und die Ewigkeit rede. Und gibt noch genug, die dann sagen, will ich nicht wissen. Ihr müsst euch ja vorstellen, das sind manchmal uralte Leute, die haben 90 Jahre zugebracht ohne. Die waren sich jedes Jahr wieder sicher, dass das bestimmt richtig ist, was sie denken. Und trotzdem gibt es die Leute, die auch offen sind. Und die vielleicht einfach auf den letzten Meter noch Entscheidungen treffen. Das sollte man nicht vergessen. In Zeiten der ach so sozialen Medien, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Teilen die Menschen ja gerne. Wenn ich in Urlaub fahre, klaue ich immer von meiner Frau den Status, weil mein Handy keine Fotos macht. Aber ich kann ja noch einen Status teilen und Leute, ich erreiche eine andere Zielgruppe als meine Frau. Manche Leute haben mich und meine Frau und kriegen dann den Status halt doppelt nah und. Aber manche Leute, die nur ich kenne und die nur ich im Handy, die kriegen dann halt den wunderbar unterhaltsamen Status meiner Frau. Einfach so geschenkt, weil ich nicht klauen darf. Ich würde mir niemals die Mühe machen, einen Status selber zu machen. Ich habe schon gedacht, das Klauen ist ja schon anstrengend. Und dann guckt sie ihre ganzen 1000 Bilder an. Ihr müsst euch mal vorstellen, den letzten Urlaub, da hat sie mindestens 1000 Bilder mit der normalen Kamera gemacht und dann noch parallel mit dem Handy fotografiert. Mama mögen. Und dann waren wir bei meiner Schwägerin am Chiemsee und es war gar kein dramatischer Tag und gar nichts Tolles und es war so früh, dass eigentlich noch nichts passiert hätte sein können. Und ich gucke mich da um und denke, naja, haben wir ein wenig schlecht erwischt. Das ist also jetzt der Chiemsee, okay. Naja, muss man halt so hinnehmen. Meine Frau stiefelt da rum, macht 3 Bilder, setzt eins davon auf den Status und ich denke, wie hat sie das gemacht? Sieht ja voll hammerhart aus. War ich da auch? Echt der Hammer. Da hat die einfach auf einem Steg ein Bild geschossen, wo ich gedacht habe, ja, Hammer, wo wir überall rumfahren. Ja, okay, also gut. Passiert was Schönes, ne? Zack, WhatsApp-Status, zack, Instagram-Story. Der Sonnenuntergang, der Morgen im Gym, die tolle Reise. Ich beziehe mich immer nur aufs Letzte. Wird niemals mich im Gym fotografieren. Egal. Aber dann gibt's da diese anderen Momente. Momente, die eigentlich noch schöner sind. Wenn man betet und plötzlich Friede findet. Wenn man spürt, wie Sorgen leise werden, weil du in Kontakt mit Gott bist. Wenn du spürst, boah, auf Gott ist Verlass. Das sind eigentlich die tiefsten Erlebnisse eines Lebens. Wenn du in einer Herausforderung steckst und spürst, wie der allmächtige Gott dir in dieser Herausforderung beisteht. Und komischerweise Teilen wir solche Dinge dann nicht? Manchmal erlebt man es noch, dass in Gemeinden Zeugnisse gegeben werden. Das ist vielleicht sowas in der Richtung, das ist die stockholmtive Variante von Status und Story. Für mich die auferbauendste. Weil wenn ich dann höre, also gut, außer es hat einer gesagt, ich habe das einmal erlebt, ich war schockiert. Ich bin nach Bamberg gefahren und Bamberg ist immer so stressig. Und dann bin ich um die Ecken gefahren und bin um die Häuserblocks gefahren. Und dann habe ich einen Parkplatz gesucht. Dann habe ich gebetet. Dann habe ich einen Parkplatz gefunden. Denke ich, okay, also das kriege ich sogar noch ohne Beten hin. Aber ja, die Person, die war halt da wirklich, die war da herausgefordert. Oh, ich muss in die große, böse Stadt. Und da ist ganz viel Verkehr und da sind alle Parkplätze voll und alles ist schlimm. Und dann war es auf einmal gar nicht mehr so schlimm. Aber gut, es wäre cool, wenn wir mehr Zeugnisse hätten. So geistliche Erlebnisse kommen auf Social Media auch nicht so leicht rüber. Oft hat man Angst, dass es keiner versteht. Und für ahnungslose Nicht-Christen ist da wirklich viel, was man im Zweifelsfall schwer verstehen kann, oder? Es gibt einen Vater im Himmel, der schickt sein Kind auf die Erde, dass es dort ermordet wird. Wie soll man das denn verstehen, wenn man keinen Heiligen Geist hat? Es ist eine hammerharte Botschaft. Ein Gott ist nicht auf dem Trip, wo sie die Götter immer hinstellen, rumhuren und sonst was und irgendwelche Halbgötter erzeugen, sondern er sagt, du machst das, Sohn, ich liebe dich und ich werde erleben müssen, dass du stirbst. Weil wir ein Ziel haben, die Menschheit zu retten, da brauchen wir den Heiligen Geist, dass uns das im Herz fest wird, dass das kapiert werden kann, Leute. Und dann ist es ja so, ne? Wir leben in einer hochmissionarischen Zeit, bloß geht's nicht mehr um Gott. Es geht um Fitness, um Achtsamkeit, um Politik, um Ernährung. Alle bekennen sich zu irgendwas und alle predigen. Bloß beim Glauben werden wir plötzlich leise. Das ist Privatsache. Das haben wir gut hingekriegt in Deutschland. Das ist nicht in jedem Land so. Glaube ist Privatsache, ist eigentlich so ein Spruch, der nach der evangelischen Revolution war. Erst haben sie sich geklopft, dann haben sie die Täufer ersäuft und was weiß ich was alles. Und als ich das dann mal beruhigt hatte und man gesagt hat, wir hatten ganz schön viel Unfrieden, hat man gesagt, ja, Glaube ist Privatsache, Punkt. Das haben wir immer noch. Manche Menschen reagieren allergisch. In Deutschland haben sich viele Menschen daran gewöhnt, so zu leben, als gäbe es keinen Gott. Laut Studien, und da, liebe Leute, also ihr könnt alle Quellen von mir haben. Ich werde über einige Studien reden. Es sind viele unterschiedliche, sind aber relativ aktuell, innerhalb der letzten 5 Jahre, sage ich mal. Und ich haue jetzt einfach mal die Informationen dazu raus, aber wenn einer es wissen will, ihr kriegt alle Quellen. Laut Studien sind die Hauptgründe für die Ablehnung von Glauben: intellektuelle Skepsis und Zweifel, negative Erfahrungen mit Kirchen und Christen, moralische Konflikte, Vorbehalte bei Frauen, die teilweise noch immer nicht leiden oder predigen dürfen, oder wenn manche Menschen nicht willkommen geheißen werden, was die Frage aufwirft, wenn es nicht eine gute Nachricht für alle ist, kann es dann überhaupt eine gute Nachricht sein? Da, glaube ich, können wir uns schon irgendwas abschneiden. Manche Menschen haben nicht nur kein Interesse am Glauben, sie reagieren sogar richtig allergisch. Laut einer Studie von 2022 empfinden 60% der Menschen religiöse Gespräche, also in unserem Kulturkreis, religiöse Gespräche als unangenehm oder zu privat. Sie haben Angst vor Streit, vor negativer Bewertung. Wenn ich in meinem Umfeld über Gott rede, sehe ich bei manchen Menschen sofort Anspannung. Und dieses Phänomen, wenn man jetzt mal Wissenschaft in der christlichen Gemeinde bringen darf, ist wissenschaftlich erforscht. Menschen mit negativen religiösen Erfahrungen zeigen bei religiösen Stimuli, Gebet oder religiöse Sprache, erhöhte Stressfaktoren. Nachweisbar. Könnt ihr die Messstellen überall an den Körper hinkleben und dann fängt er das Evangelisieren an oder das Beten oder was auch immer und dann gehen die Werte gehen die los. Das ist Fakt, Leute. Das ist jetzt Kackspinnen und das ist nichts, was ich euch jetzt als Unterhaltung hier biete, sondern das ist Fakt. Das passiert echt. Nur mal, um aus der Brille des anderen zu gucken. Wir wollen den Menschen begegnen, dann müssen wir auch wissen, wie es ihnen geht. Finde ich. Ich merke das dann immer wieder, ne? Zum Beispiel bei einer Geburtstagsfeier. Da gibt es christliche Freunde, für die ist es normal, vorm Essen zu beten. Der Gastgeber ist mit der Erwartung konfrontiert, dass er vorm Essen betet. Auf der anderen Seite sind dann die nicht-christlichen Freunde und denen ist es dann ein wenig unangenehm, wenn gebetet wird. Kannst du fast, also außer du hast dann natürlich nur noch christliche Freunde, kannst du diesen Effekt bei jedem Geburtstag beobachten. Ich will nicht, dass ich andere stresse mit meinem Glauben. Und sowieso das allerletzte, was ich will, ist, dass ich jemanden meinen Glauben aufdrücke. Sag, du friss oder stirb, sowieso das Beste für dich, Schnauze. Das ist sicherlich nicht der Weg, wie wir ihre Herzen erreichen. Aber es gibt einfach mehr Interessierte, als man denkt. Die eine Seite der Medaille, es gibt Menschen, die reagieren allergisch auf den Glauben. Okay, nehmen wir hin. Aber wir sollten auch immer wissen, es gibt Menschen, die total interessiert reagieren. Warum? Die Bestie Mensch hat eine Plattform erfunden, auf der inzwischen jeder Dödel und jede Dödelin zum Teil von erotischen Geschäftsideen werden kann. Und es wird genutzt, Leute. Und dann gibt es einen Kapitalisten. Ein Kapitalist ist jemand, der andere ausnutzt. Und wenn er keine anderen hat, dann muss er eben sich selbst ausnutzen. Und diese Fleischbeschau ist auch eine Art, sich selbst auszunutzen. Dass die Leute vor die Hunde gehen und dass sie irgendwann von dieser Industrie ausgekotzt werden und dann nichts mehr wert sind. Alles dahin. Aber da werden Menschen kaputt gemacht. Und es ist doch völlig nachvollziehbar, wenn ich jetzt junger Mensch wäre, ne? Ich habe schon ein paar Tage drauf, aber wenn ich junger Mensch wäre, würde ich mir doch sehr überlegen, will ich den großen Reichtum vielleicht durch eine sehr alte Industrie oder will ich mal wirkliche Wertschätzung erfahren, weil ich so bin, wie ich bin und jemanden finden, der mich wirklich zu schätzen weiß. Und in dem Dilemma sind junge Leute. Mache ich bei dem Spiel mit, wäre vielleicht scheinbar reich, dabei aber Wrack. Ich meine, wie das am Ende ausgeht, schaut euch die Leute an, die Millionäre werden durch was auch immer. Die allerwenigsten wissen, mit dem Geld sinnvoll umzugehen. Am Schluss haben sie nichts mehr davon, haben aber an Wandel hingenommen, dass es nur so knallt. Und in so einem Umfeld ist es doch gut, wenn junge Leute sich überlegen, ich will lieber für einen was wert sein, als mit Tausenden mein Geld verdienen. Und das sind Werte, um die es da geht. Und wo finden wir denn noch Werte? Wisst ihr, wo wir Werte finden? In der Bibel finden wir Werte. Im christlichen Glauben gibt es sowas wie Werte. Und da gibt es die Priorität drauf, auf du bist mein geliebtes Kind. Und nicht, hier, mach mal dies und jenes, finde ich gut, gebe dir $3. Ja, Leute, Wahnsinn, was in dieser Welt abgeht. Da draußen kursieren die Erzählungen, dass das Interesse am Glauben auf dem absteigenden Ast ist. Aber das stimmt nicht. Weltweit sowieso nicht. Aber auch in der westlichen Welt nicht. Und vor allem in Vereinigtes Königreich und dem, was von den Staaten von Amerika noch übrig geworden ist. Da zeigen Studien, dass es wieder ein steigendes Interesse am Glauben gibt. Unter 16- bis 22-Jährigen haben sie da geforscht und festgestellt, dass die durchaus in die Kirche gehen, als was finden, was man am Sonntag mal machen können. Ein guter Kumpel von mir hat mich am Sonntag früh mal angerufen. Da hat er sich gerade eine neue Baustelle angeguckt. Also sprich, der hat gearbeitet am Sonntag. War für ihn ganz normal. In Zeiten, in denen junge Menschen sich so sehr vergleichen, dass es immer größeren Teil gibt, der mit Essstörungen kämpft. In Zeiten, in denen Mobbing und Hetze zu nicht bewältigten Phänomenen im Schulbetrieb gehören. In Zeiten, in denen man junge Menschen eine sichere Rente verspricht, Online-Broker aber riesige Geschäfte machen, weil das Gegenteil mathematisch einfach wahrscheinlicher ist. In solchen Zeiten suchen junge Menschen nach Sicherheit. Und die suchen sie unter anderem auch bei Gott. Und deswegen machen sie sich auf den Weg und sagen, es muss doch was anderes geben. Dieses Land hat mal mit einem ganz stummeligen Bart vertraut und ist dabei gescheitert. Und als dann das Ding in die Hose ging, haben sie alle gewusst, wir haben es falsch gemacht. Aber ganz viele haben halt auch mitgemacht. Und dann musste man irgendwie dieses Gedankengut aus der Gesellschaft rauskriegen. Inzwischen wissen wir, das hat nicht ganz geklappt. Aber in der Zeit nach dem Krieg, im Krieg lernen die Leute beten und nach dem Krieg sind Gemeinden entstanden in diesem Land, weil man gewusst hat, wir haben auf den Falschen gewettet, wir haben auf den Falschen gesetzt. Wir brauchen was, was wirklich zuverlässig ist. Und dann finden sie Gott. Und in dem Umfeld sind wir auch, ihr Lieben. Das heißt, es gibt die Menschen, die Gott suchen. Wir müssen nur als Ansprechperson auch bekannt sein. Es gibt Leute, die den Glauben ablehnen, ja. Aber was ist, wenn es viel mehr Menschen gibt, die offen sind für den Glauben? Viele haben Heimweh nach Gott, ohne es zu wissen. Die spüren diese innere Leere an der Stelle XY. Auf der Suche nach Sinn, Zugehörigkeit und Liebe entdecken sie, dass es ihnen da irgendwas fehlt. Und es wäre doch wunderschön, wenn wir diejenigen sind, die ihnen aufzeigen können, wo man hingehen soll, um diese Lücken zu füllen, um diese Leerstellen gefüllt zu bekommen. Glauben teilen heißt, Menschen in dieser Sehnsucht abzuholen und sie in Kontakt mit Gott zu bringen. Du gibst nicht die Antwort auf die Frage, die keiner gestellt hat, sondern diese Frage pocht schon ganz lang in diesem Menschen. Und du kannst die Frage, die so lange schon pocht, endlich beantworten. Jesus sagt, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Das heißt, Gott ist schon längst am Wirken. Er hat in vielen Herzen schon was begonnen und Gott wirkt so. Was nicht, warum er es macht. Wenn ich Gott wäre, würde ich es anders machen. Aber wenn er nun mal perfekt ist, wird er das schon richtig machen. Er hat sich entschieden, nicht alleine, sondern mit seinen Menschen zu arbeiten. Wow. So viel Unzuverlässigkeit im System. Oder bist du bereit und fähig, immer alles wie ein Uhrwerk zu erfüllen? Ich nicht. Ich schaffe das nicht. Irgendwann bauen wir Böcke. Deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen, Leute. Und trotzdem ist Gott so drauf und sagt, weißt du was, Kind? Du sollst Teil meines Erlösungsplans sein. Was für eine coole Position, Mann. Hammer. Da ist im Herzen was angefangen und wir dürfen es vielleicht mit Gott zu Ende bringen, fertigstellen, komplett machen. Die meisten Menschen haben kein Problem mit Gott. Sie haben nur noch niemanden getroffen, der ihnen hilft, Gott zu entdecken. Wäre doch cool, wenn du jemand bist, der da jemanden auf die Sprünge hilft. Wie hat Jesus den Glauben geteilt? Kann man in die Bibel schauen. Wie hat Jesus den Glauben geteilt? Wie hat er das gemacht? Wo steht denn da was? Gleich mal nachschauen. Blätter, blätter, blätter. Drei Punkte sind mir aufgefallen. Erstens, Klarheit statt falsche Versprechen. Jesus hat keinen Köder ausgeworfen. Er hat nicht mit einem angenehmen Leben geworben. Jesus hat nicht gesagt, folge mir nach und dein Leben wird immer besser. Er hat gesagt, folge mir nach und dein Leben wird liebevoller. Christsein ist kein Selbstoptimierungsprojekt. Geht nicht um das letzte Gramm unter der Haut. Es ist keine Methode, um sich besser zu fühlen. Es ist die Einladung, für andere zu leben. Grimmige anzulächeln, Verbitterten zu vergeben, denen zuzuhören, die sich schwer tun, zuzuhören. Das klingt unlogisch und das ist es auch. Warum? Es ist die Unlogik der Liebe. Die stellt einfach immer wieder die Welt auf den Kopf und sie trifft in harte Herzen. Zweiter Punkt, Beziehung vor Belehrung. Jeder kennt die Straßenprediger, die rufen, ihr seid Sünder, kehrt um. Und wenn man dann als Christ die so arbeiten sieht und sie vielleicht noch zur Rede stellt oder wenn sie kennenlernt, dann denken da oft manche, also sie machen das super biblisch und korrekt. Aber irgendwie ist da ein wenig Arroganz. Es gibt einen drin, es gibt einen draußen. Ich habe die Wahrheit, du hast sie nicht, du wirst jetzt bekehrt. Und das spüren die Menschen und die hören nicht die Worte, die hören den Ton, die hören die Haltung. Die häufigste Evangelisierungsstrategie, wir kommen nachher noch zu schönen Dingen, ist es Menschen zu sagen, wie schlecht sie sind. Aber weißt du, was eine richtig gute Strategie wäre? Menschen zu sagen, wie wertvoll sie sind und wie geliebt sie sind, weil sie sind geliebt. Und der kann dich gerade nerven, der fährt mit 23 in der Zone 30 vor dir her. Und du bist am Explodieren. Und dann ist es einfach gut zu wissen, auch dieser Mensch am Steuer des vor mir fahrenden Wagens ist ein geliebter Mensch Gottes. Menschen hören zu selten. Du bist wertvoll, du bist geliebt. Und du bist geliebt, ohne dass du dich dafür anstrengen musst. Vielleicht ist das die tiefste Form von Evangelisation überhaupt, anderen zu sagen, was Gott schon längst über sie denkt. Sag Menschen nicht, wie falsch sie liegen, sag ihnen, wie sehr sie Gott am Herzen liegen. Bei Diskussionen mit Atheisten rutscht man schnell in eine Defensivhaltung, in der man dann seinen Glauben verteidigt. Und wenn man verteidigt, dann setzt es ja voraus, ach was, Kausalzusammenhang nennt sich es, glaube ich, wenn man es stinkert, gescheit ausdrücken will. Wenn ich mich verteidige, muss ich doch angegriffen worden sein. Und das ist schon wieder der falsche Weg. Der Glaube ist keine Festung, für die ich eine Mauer brauche. Es ist mein Zuhause, in das ich einladen will. Deshalb findet man unter vielen Christen auch Menschen, die ein offenes Haus führen und gerne zu sich nach Hause einladen. Es bringt gar nichts, wenn man eine Diskussion gewinnt, aber die Beziehung dahinter verliert und diese Beziehung Schaden nimmt. Viel überzeugender ist die perfekte Antwort, als die perfekte Antwort ist der liebevolle Umgang. Tätige Liebe. Vielleicht kennt ihr den bekannten Satz, du bist die einzige Bibel, die viele Menschen lesen werden. 5% schauen in die Bibel. Statistik, ne? Wissenschaft. Kann man so Untersuchungen machen, kann Leute fragen, kann das statistisch hochrechnen. 5% schauen in die Bibel, 95% schauen auf den Christen. Herzlichen Glückwunsch. Du stehst unter Beobachtung. Big Brother or Sister is watching you. Und dann gucken die sich das an. Wie ist denn der drauf? Wie geht er denn mit der Situation um? Was sagt er denn zu dem und dem Thema? Und dann hauen wir richtig drauf. Dann lassen wir es mal richtig Blut spritzen. Und schon haben wir wieder eine Möglichkeit verhauen. Das bringt Verantwortung, wie wir mit Menschen umgehen. Was sie so lesen, wenn man uns im Leben unser Verhalten anschaut. Jesus hat Menschen geliebt, wo sie waren. Es war keine Methode, sie zu bekehren. Nächstenliebe ist kein Mittel zum Zweck. Nächstenliebe ist der Zweck. Die zentrale Frage, die man sich da stellen kann, ist, wie würde Jesus leben in deiner Lebenssituation, mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Gaben, mit deinen Beziehungen? Heute ganz aktuell gab es mal einen richtig griffigen Satz dazu, der hieß, What would Jesus do? Genau die Geschichte. Okay, Jesus, du weißt, bei mir ist es so und so und so und so. Wie würdest du denn? Eine super sinnvolle Frage, Leute. Euer Ältester hat bis zum Schulübertritt, spricht man da von einer Superkraft. Einer Superkraft. Ich kann Melodien so pfeifen, dass andere davon einen Ohrwurm kriegen. Das ist halt so. Habe ich mal nicht antrainiert, also zumindest nicht, um den Leuten einen Ohrwurm zu setzen, sondern um meine geistige Jukebox da oben manchmal nach außen zu lassen. Und es funktioniert ganz gut. Also die wildesten Leute, die mich eigentlich gar nicht kennen, erkennen das, was ich pfeife. Wie cool wäre das, wenn es mit dem Evangelium genauso funktionieren würde? Du fängst das Pfeifen an und die Botschaft ist bei dem anderen drüben. Und du hörst das Pfeifen auf, das ist das Geniale am Ohrwurm. Du hörst das Pfeifen auf und der macht weiter, die macht weiter. Ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, wäre das cool, wenn ich das so könnte. Ja, du redest einfach an Pfiffen über und der andere hat das Evangelium verstanden. Wäre Traum. Okay, Glauben teilen heute, wie funktioniert es? Leute, jetzt kommen die Dinge, wo ihr die Ohren spitzen müsst, weil das ist das, was es Sinn macht, umzusetzen. Der Glaube ist wie eine arme Frau. Jedes Volk, jede Kultur, jedes Zeitalter schenkt ihr ein Kleidungsstück. Wenn die Zeiten sich wandeln, ist das Gewand abgetragen. Sie muss neue Kleider bekommen, wenn sie sich nicht verstecken soll. Madeleine Delbrel, Schriftstellerin. Was ist denn das neue Kleid fürs Evangelium in 2025? Wie kommen Menschen heute zum Glauben? Das Schöne, darüber gibt es Studien, nicht wenige sogar. Ich erfasse mal ein paar Ergebnisse für euch zusammen. Ein neues Kleid ist definitiv online Glaubensinhalte gewinnen an Bedeutung. Es gibt Reichweite, da kann man echt was transportieren. Es ersetzt aber nicht unsere Gemeinschaft. Ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen, dass wir hier eine Gemeinde haben, wo wir Gottesdienst haben können und nach dem Gottesdienst immer noch zusammenhocken. Uns keiner ausschickt und
sagt, eure Zeit ist hier jetzt aber zu Ende. Vorstellungsende. Verlassen Sie den Saal oder sonst irgendwas. Man kann also mit dem Online-Angebot schon Reichweite schaffen, aber es sollten dort nicht nur Statements, sondern eben auch motivierende Einladungen zu finden sein, die Menschen in Kontakt mit dem bringen, was Gott eingesetzt hat, um die Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Die Ortsgemeinde zum Beispiel, nicht ausschließlich zum Glück, aber zum Beispiel auch die Jesus-Live-Gemeinde in Kulmbach. Das heißt, wir sollten die Reichweite, die es elektronisch zu machen gibt, am besten nutzen, um dann die Leute trotzdem in Gemeinschaft zu bringen. Je mehr wir so eine starke Gemeinschaft zu einer starken Gemeinschaft zusammenwachsen und Gastfreundschaft leben, desto besser passen wir in das Bild, das sich in Jesus damals vor der Gemeinde gemacht hat. Jesus hat sich das überlegt, hat gewusst, er braucht die Apostel, weil die Apostel die Gemeinde aufbauen werden. Und dann hat er ja gesagt, Gemeinde funktioniert so und so. Und dann ging es richtig los. Persönliche Beziehungen sind der häufigste Startimpuls zum Glauben. Studien aus verschiedenen Ländern zeigen übereinstimmend, dass der Anstoß zum christlichen Glauben häufig durch vertraute Menschen in unserem Umfeld kommt. In den meisten Fällen von Freunden, Familienangehörigen oder aus der romantischen Beziehung. Niederschwellige Freundschaftsaktionen. Gemeinden mit vielen Bekehrungen haben niederschwellige Angebote, zum Beispiel eine Grillparty, zu der jeder seine Freunde einladen kann. Ungezwungene Freundschaftsaktionen schaffen Vertrauen, öffnen Türen für Gespräche über den Glauben. Deswegen haben wir die Kleingruppen angestoßen. Der Hauptgedanke dabei soll sein, wie kann ich ein Format liefern, bei dem Außenstehende wenige Probleme haben, um dabei zu sein, zwanglos dazuzukommen und eventuell was Neues zu erfahren. Und ja, wenn wir uns Gemeinschaft untereinander wünschen, ist es okay. Wenn wir aber uns als gute Konservativen wünschen, dass der Hauskreis wieder wie früher ist, dann ruft uns Gott mit diesen Studienergebnissen dazu auf, immer wieder als Hauskreis was anzubieten, wozu man auch einladen kann. Also nicht Social Cocooning, wie man es jetzt im Fachbegriff nennt, so ein Social Opening würde ich es jetzt mal nennen. Offen sein, gesprächsbereit sein, ansprechbar sein. Einladen mitzumachen. Wenn ich nicht nur Gast sein soll in der Gemeinde, sondern gebraucht werde, in der aktiven Mitarbeit in einem Team oder Projekt, 20% nannten das als Startimpuls in den Glauben, dass sie mitmachen durften. Je mehr wir zur Wir-Gemeinde werden, desto leichter machen wir es Neuankömmlingen in unseren Reihen festzumachen. Fünfter Punkt. Nächstenliebe. Wenn Christen leben, was sie predigen, dann inspiriert es Menschen. 38% der neuen Gläubigen gaben an, dass sie die Gastfreundschaft, die Großzügigkeit und die dienende Haltung von Christen tief berührt habe. Ganz zentral, ne? Sollte man natürlich dann auch gastfreundlich, großzügig und dienende Haltung haben. Sonst klappt es bei 38% nicht. Ganz zentral für Menschen, wenn sie eine Gemeinde suchen, ist das zwischenmenschliche Klima und in dieser speziellen Studie waren es zwei Hauptfaktoren, nach denen die Leute Gemeinden auswählen. Theologische Kriterien und gute Predigten, zwischenmenschliches Klima und Willkommenskultur. Sechster Punkt. Glaubensgrundkurse, verständliche Sprache. Studien zeigen Unterschiede in USA und Europa an. Besonders in Deutschland haben Menschen wenig religiöse Vorprägung. Gemeinden sind dann erfolgreich, wenn sie auf verständliche Sprache und Glaubensgrundkurse setzen. Begeisterung, persönliche Beziehungen und Freundschaften. Da springt der Funke über. Ich will, dass meine Freunde wissen, dass ich glaube. Und das wissen sie. Meine Freunde wissen auch, dass ich niemanden meinen Glauben aufdrücke. Und meine Freunde wissen, wenn sie Fragen zum Glauben und zu Gott haben, dann können sie einfach kommen. Wenn deine Freunde das auch alle wissen, ist es schon die halbe Miete. Meine Erfahrung ist, wenn das Umfeld deine Offenheit, aber auch deine Begeisterung kennt, dann kommen die sowieso früher oder später auf dich zu. Überzeugung steckt nämlich an. Leidenschaft steckt an. Wenn du von was begeistert bist, dann sprudelt dir das Herz über. Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, da redet der Mund. Lukas 6,45. Wenn es dir im Moment gerade schwerfällt, über deinen Glauben zu sprechen, dann heißt es nicht, dass alles falsch läuft. Es kann einfach bedeuten, dass dein Glaube gerade ein bisschen leise geworden ist. Dass die Begeisterung eingeschlafen ist. Vielleicht ist es gerade eine Baustelle, den anderen Gott nahe zu bringen, sondern wieder für dich zu entdecken, wie gut es ist, mit ihm zu leben. Nicht aus Druck heraus. Gott leidet nicht mit Druck. Er sagt nicht, mach mehr, mach mehr. Das ist Kapitalismus. Gott sagt, komm näher. John Finney, ein Bischof aus England, hat mal gesagt, so, guter Cliffhanger. Es gibt zwei Sorten Glauben. Glaube 1 und Glaube 2. Glaube 1 ist die Wohlfühlzone. Gottesdienst, Bibellesen, Beten, versuchen, netter Leute zu sein. Das ist noch nicht sehr abenteuerlich, aber es hat was von Geborgenheit. Da fühlen wir uns sicher. Und nichts spricht gegen diesen Ort. Nichts spricht gegen Glaube 1. Aber dann ruft Gott uns plötzlich auf, aus der Komfortzone herauszukommen. Glaube 2. Das ist nicht sehr gemütlich, da waren wir noch nicht. Es fühlt sich riskant an, es fühlt sich fremd an. Abraham, verlass deine Heimat. Mose, führ mein Volk. Maria, ich habe was mit dir vor. Petrus, steig aus dem Boot. Plötzlich ist Gott nicht nur drin in unserem schönen Glaubenskreis, sondern wieder einmal draußen, wo es kalt und ungemütlich aussieht. Deswegen muss es in der Bibel auch immer wieder heißen, sei mutig und stark, fürchte dich nicht. Gott ist bei dir. Brich auf zu Glaube 2. Häufig, wenn wir an dieser Linie sind, fangen wir an zu argumentieren, wenn wir uns zum fünften Mal die Nase blusig gestoßen haben und zweifeln, dann kommen Bedenkenträger und ganz viele Abers. Aber es fehlt uns die Zeit. In der Gemeinde muss noch das und das passieren. Erst dann können wir bla bla bla, was auch immer. Viele berechtigte Punkte und Ausreden der Komfortzone. Da wird viel geredet, ohne dass man was tut. Wir brauchen keine perfekte Gemeinde, um von Jesus zu erzählen. Da kümmert sich Jesus schon selber um, Leute. Kurt Marti schreibt in einem Gedicht, wo kämen wir hin? Wenn alle sagten, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen. Wir brauchen Mut, um von Jesus zu erzählen. Nicht immer nur zu sagen, es ist wichtig, von Jesus zu erzählen. Es würde sich also lohnen, Feuer machen vor Gottesdienst, sonstige Gebetszeiten, wenn wir für Mut beten würden. Es gibt da so eine Story von einem Hausgeist, der war lebendig und irgendwann war es nimmer. Irgendwie war alles vorhersehbar und dann haben die sich zusammengeschmissen und gesagt, na gut, fangen wir einfach neu an. Wir treffen uns weiter zu Bible Study und Gebet, also die üblichen Anteile. Aber einmal im Monat machen wir ein Treffen, wo jeder Freunde mitbringen kann. Grillfeier, Filmabend, Kochen, Punkt, Punkt, Punkt. Was auch immer den Leuten einfällt und Spaß macht. Ganz aus Freude. Und Freundschaft. Und ganz untaktisch. Aber sie sind offen zu teilen, wie viele ihnen Gott bedeutet. Und dann kommt einer wirklich mal mit zum Gottesdienst. Die typische Situation, Prediger, versau's nicht. Er kommt wieder und wieder, trotz Prediger. Bis er sich wünscht, hoffentlich stimmt das, was diese Christen glauben. Und er bleibt. Und er geht Vertrauensschritte. Und heute weiß er, es stimmt. Ich habe von einem Jugendlichen gehört, der kam ab einem gewissen Zeitpunkt jeden Sonntag in die Kirche und irgendwie hat er die Leute aus ihrer Komfortzone gebracht. Geht manchmal ganz leicht. Also bei je konservativer, desto leichter, habe ich manchmal das Gefühl. Der ist bei der Predigt immer rausgegangen. Warum ist er rausgegangen? Weil er nikotinabhängig war. Ist halt so. So, also hat dann immer draußen mal geraucht und irgendwie hat es die Leute da genervt. Weil der sich halt einfach nicht angepasst verhalten hat. Also bitte, wenn du in die Gemeinde gehst, dann, und du hast da Kind dabei, dann stopfst aber den Schnuller rein, wenn es laut wird. Warum? Regelkonformes Verhalten, Mann. Bring das dem Kind jetzt aber mal bei. Und da gibt es ja noch mehr so Ansprüche, die wir haben. Und natürlich ist es so, wenn irgendeiner beim Presslufthammer am Sonntag loslegt, dann ist man als Prediger einfach interrupted. Ja, danke Gott. Was für ein schönes Beispiel. Ja. Und dann hat er gesagt, er wird sich taufen lassen. Und er hat auch schon einen Taufvers. Möge die Macht mit dir sein, Wolda. Und ich habe halt gedacht, okay, wenn unkonventionell, der hat's drauf. Und immer wieder kam er in die Gemeinde und waren lauter Akademiker und irgendwie war er Akademiker, aber er hat sich halt gesehen gefühlt und willkommen gefühlt. Und dann hat er einen Fahrradunfall gehabt und keinen leichten. Und dann lag er schwer verletzt im Krankenhaus. Und dann sind aus der Gemeinde ganz viele hin und haben ihn aufgebaut und haben seine Eltern getröstet. Auch das ist Glaube 2. Wie genau sieht dein Glaube 2 aus? Ich kann dich nur warnen. Wenn du jetzt fahrlässig betest, dass Gott dir zeigt, musst du damit rechnen, dass er es tut. Dann gibt er dir einen Stups und dann heißt es runter vom Boot, Petrus. Dann zeigt er dir Menschen, die Liebe brauchen, die Heimweh haben nach Gott. Denn dein Lieblingslied ist zu schön, um es für dich zu behalten. Amen.